Die Gerüchte verdichten sich. Ist das Cadillac-Duo fixiert? Und unsere Tipps für den großen Preis der Niederlande. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu Episode 210, die letzte Folge, bevor es endlich wieder losgeht, bevor die Formel-1-Weltmeisterschaft wieder Fahrt aufnimmt, bevor wir in den Niederlanden wieder zurück auf die Rennstrecke kehren, die letzte Woche der Sommerpause. Und ja, wir haben so ein bisschen was zusammengekehrt aus der Gerüchteküche, aus Social Media und natürlich gibt es unsere Tipps für das anstehende Wochenende und dafür habe ich den Post-Summer-Boy, letzte Sommerwoche in den Sommerferien, natürlich vom Lions-Experten. Hallo Matti.
Hallo.
Sommerpause geht zu Ende, am Sonntag ist es soweit, die Niederlande stehen an. Du hast letzte Woche schon gesagt, du hast wieder Bock auf Formel 1 und ich nehme an, es hat sich nicht geändert.
Nein, immer noch. Voll Bock auf die Formel 1. 3 Wochen nichts tun. Also, 3 Wochen keine richtige Formel 1 News zu haben, ist hart. Vor allem, wenn sich im Fahrerlager wenig tut. Also, wo sind die großen Würfe dieses Jahr? Wo?
Ich warte drauf. Ja, man muss sagen, ich habe so am Anfang der Sommerpause jedes Jahr, ich meine, wir machen es jetzt schon die 5. Saison. Jedes Jahr denken wir so in der Sommerpause, okay, das ist chillig, das ist der Podcast, da geht es um nichts, da ist eh nichts los. Aber das ist so anstrengend, wenn du dann wirklich gar nichts hast, über das du reden kannst, weil es ist erschreckend, wie wenig sich dieses Jahr getan hat.
Ja.
Die Fahrer wirken, ich meine, ich weiß, letztes Jahr war es ja auch relativ, vorletztes Jahr, glaube ich, wo es relativ früh fixiert war. Und dieses Jahr wirkt es auch so, als wäre sehr wenig Bewegung drin. Vor allem natürlich auch, weil dieser Max-Deal dann doch nichts geworden ist. Und es ist ja schlussendlich auch so, wenn die Spitzenteams eine Veränderung haben, dann fallen oft noch andere Bausteine um, weil dann wird dann normalerweise ein sehr guter Fahrer frei, der irgendwo anders hingeht, dann muss da wieder wer angehen, wohin gehen, wohin und so weiter und so fort. Das passiert nicht. Im Gegenteil, wir haben ja sogar nächstes Jahr ein neues Team, ein 11. Team. Cadillac wird es natürlich sein, wie ihr wisst, und es ist schon natürlich auch ein Thema, mit wem geht so ein neues Team denn an den Start? Wir haben dann 22 statt 20 Fahrern und das mag besetzt werden. Holt man sich jemanden von einem bestehenden Team, der vielleicht einen auslaufenden Vertrag hat, eine neue Herausforderung will, oder greift man auf junge Fahrer, auf Rookies zurück, die vielleicht vielversprechendes Talent schon gezeigt haben, oder holt man sich ältere Fahrer, die vielleicht auch gerade keinen Posten haben, nimmt die Erfahrung mit in so eine Rookie-Saison für das Team. Angeblich sind diese Würfel jetzt gefallen. Es gibt ein Online-News-Outlet, das davon berichtet, Racing News 365 hat berichtet, dass die Cadillac-Teams fixiert sind, sogar in 2 verschiedenen News, die jetzt nicht von den Großen aufgegriffen wurden, aber natürlich so ein bisschen Wellen geschlagen haben, dass es angeblich schon fixiert ist, dass Valtteri Bottas und Sergio Checo Perez das Fahrerduo für Cadillac sein werden in 2026. Wir gehen jetzt ein bisschen mal davon aus, es sind 2 Fahrer, die schon sehr lange auch in Verbindung mit diesem Team gebracht werden, aus offensichtlichen Gründen. Und angeblich soll jetzt in dieser Woche, in der dieser Podcast rauskommt, noch vor Sandford die Ankündigung stattfinden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es wären diese 2 Fahrer mit, würdest du jetzt als Teamchef von Cadillac sagen, dass das die best verfügbare Fahrerpaarung wäre, ohne jetzt, sagen wir, ich will irgendwen von den Top-Teams loseisen?
Ja, du hast 2 Vize-Weltmeister dir geholt.
Oder? Das, klar, ja.
Checo ist glaube ich, auch geworden von dem her. Valtteri sogar 2-mal. Und
10 Rennsiege zwischen beiden Fahrern. Also nein, gar nicht sogar mehr, oder?
Müssten mehr sein.
Valtteri hat 10, glaube ich. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Sergio hat.
Ja, hat er auch ein paar. Hat jetzt nicht so häufig wie der Max gewonnen, aber ein paar Mal hat er auch gewonnen. Also, nein. Du hast 2, die dir prinzipiell das Auto nicht schrotten. Es ist eine starke Fahrerpaarung. Ich sehe die teilweise stärker als sonst andere Fahrerpaarungen, die wir jetzt haben.
Oh, okay. Also ja, ja, eigentlich schon. Ich meine, man muss sagen natürlich, Checo hat für in den letzten 2 Jahren, glaube ich, schon sehr viel ja auch Kritik von uns bekommen. Wir müssen das, glaube ich, alles relativ viel relativieren. Wir jetzt sehen, was andere Fahrer in diesem Red Bull-Auto für Ergebnisse einfahren. Die sind ja jetzt nicht wirklich besser als Checos Leistung in diesem Auto. Dementsprechend, ja, man hat ja auch gesehen, in einem guten Auto kann er es. Ist wahrscheinlich, wenn es ein besser fahrbares Auto ist, auch für ihn dankbarer. Es sind natürlich auch Sponsoren, die da mitspielen. Bei Checo, wir haben es ja schon bei Red Bull lange gehört und es war ein viel Thema, dass man ja die Sponsorengelder nicht gehen lassen will damals bei Red Bull und jetzt haben sie scheinbar ein neues Heim bei Cadillac gefunden. Ist natürlich auch ein naheliegend amerikanisches Team, mexikanischer Fahrer, da hast du dir ja wahrscheinlich schon viel Fanbase abgedeckt. Aber auch, ja, wie du sagst, sportlich würde ich auch sagen, ein sehr gutes Team. Würdest du sagen, es ist ein bisschen nicht die Fahrt, aber die sichere Wahl, dass du nicht mal einen jungen Fahrer nimmst, den du vielleicht aufbauen könntest? Ist das vielleicht wirklich geschuldet, dass wir ein neues Reglement haben? Würde das anders ausschauen, wenn wir jetzt im dritten Jahr eines Formel 1 Reglements wären?
Nein, ich glaube nicht, weil es einfach ein ganz, ganz neues Team ist, was da einfach dazukommt, wo viel Infrastruktur einfach fehlt. Und was heißt jung? Und was heißt, zählt der Mick als jung, der auch viel im Gespräch war?
es gibt halt schon so...
Ja, ich glaube, einen Rookie setzt du dir nicht. Also so einen richtigen Rookie.
Den Führenden der Formel 2 zum Beispiel, über den jetzt auch, habe ich jetzt letztens einen Bericht gelesen, über den ja, der ja auch nicht mit irgendeinem Team assoziiert ist zum Beispiel und keiner redet irgendwie wirklich über ihn, ob der eine Formel 1 Zukunft haben könnte. Oder, ich meine, Drugovic, ich weiß nicht, wie stark Aston Martin an ihn festhalten will. Und die Amerikaner ja auch, wo die man sich, sag ich mal, wenn man sich da viel einsetzt, wahrscheinlich doch auch irgendwie die Superlizenz etc. bekommen könnte. Aber
ja, du machst nichts falsch marketingtechnisch, wenn du dir Checo in das Auto setzt, eben wie du schon gesagt hast, amerikanisches Team. Checo hat eine riesige Fanbase, damit machst du schon viel richtig und mit Valtteri hast du einfach einen sehr souveränen Fahrer. Da machst du auch nichts falsch. Also mit der Fahrerpaarung machst du so nichts falsch. Du gehst halt auch kein Risiko ein. Also du weißt, was du kriegst.
Würdest du sagen, dass die im Football, sagt man so, sagen wir mal, der Floor, also der Boden, das, was erreichbar werden kann, ist ziemlich sicher. Du hast jetzt 2 Fahrer, aber nicht, wo du sagst, an den Fahrern scheitert es und sie wären Letzter und wenn das Auto passt. Aber auch die Luft nach oben ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da haben wir jetzt wirklich so einen Durchbruchkandidaten, mit dem, wenn wir ihm das Auto geben, das ähnlich ist wie die Konkurrenz, fahren wir richtig gut mit. Also ich finde, das ist ein schmales Fenster. Du weißt bei beiden Fahrern, was du hast. Und sie sind beides, glaube ich, keine Kandidaten, die, außer sie haben das dominanteste Auto à la McLaren dieses Jahr, dass sie wirklich um Weltmeisterschaften mitfahren. Dafür ist das Fahrertalent dann doch auf anderen Teams größer.
Ja, aber ich glaube, die Fahrerpaarung ist... Ich sehe sie stärker als die Haas-Paarung zum Beispiel.
Ja, 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 natürlich, natürlich.
Oder Sauber jetzt. Ich meine, ich mag Nico. Die anderen zwei sind aber durchgehend in der Formel 1 gewesen, bis jetzt. Ja. Also Nico war ja auch zwischenzeitlich mal draußen. Haben es doch irgendwie geschafft, zu einem Top-Team zu kommen. Das ist dem Nico auch irgendwie nicht gelungen, weißt du? Also... Ich glaube, gerade für die ersten 2-3 Jahre machst du einfach da nichts falsch und gehst wenig Risiko bei der Fahrerpaarung. Nimmst aber das Geld, die Erfahrung, wie so ein Rennstall überhaupt funktionieren sollte, kommt sehr viel Input, überleg, wie lange die beiden in der Formel 1 schon sind, seit, weiß nicht wann, Checo ist der 2010 oder 11 oder sogar 9 in die Formel 1 kommen, in dem Bereich, Valtteri schon seit 14 oder 13 dabei. Die wissen, wie ein Rennstall prinzipiell funktionieren muss. Und ich glaube, da kommt auch viel Input. Das kriegst du nicht beim Rookie.
Und vor allem das Feedback, das du für die Autoentwicklung brauchst, weil das ist, glaube ich, für auch, mich ja. Dann schlussendlich, was ich hinaus wollte auch. Es ist ein es ist die Fahrerpaarung, mit der du ein Auto entwickeln kannst. Und gerade 2026, wo wir sagen, mit einer der größten Veränderungen in der Motorengeschichte, und mal schauen, was aerotechnisch dabei herauskommt, wirst du die Fahrer brauchen, mit dem Feedback geben können. Und dafür ist vor allem, glaube ich, auch Valtteri bekannt. Einer der Gründe, warum du einen Valtteri auch immer noch als Reservefahrer bei Mercedes gehalten hast, wahrscheinlich auch nicht nur marketingtechnisch, sondern auch für die Entwicklung, dass der dir Feedback geben kann für Setups und für alles andere. Und dafür hast du, glaube ich, zwei richtige Fahrer, die eben schon unterschiedlichste Autos gefahren sind, auch erfolgreich bei sehr guten Teams waren. Dementsprechend ist es eine sehr safe, aber wahrscheinlich die vernünftigste Wahl, wenn es so ist. Jetzt sitzen wir natürlich alle da und wenn dieser Podcast rauskommt, ist ein anderer angekündigt worden. Aber gehen wir mal davon aus. Und das wäre unsere passenderweise, ich muss auch sagen, es wäre für mich die smarte Wahl, weil du kannst nach 2 Jahren, sind die auch beide, jetzt würde ich sagen, in einem Alter, wo man sagt, naja gut, jetzt schauen wir uns noch woanders um, aber du hast schon die Erfahrung trotzdem mitgenommen. Und ich habe mir noch den Spaß gemacht, um zu schauen, wie eigentlich neue Teams sich denn tun in der Formel 1. Es ist ja nicht so häufig, dass jetzt wirklich ein extra Team kommt. Oder dass ein Team kommt, das nicht auf der Übernahme eines anderen Teams passiert. Mhm. Wenn wir sagen, wir haben ja auch Audi, aber die übernehmen ja eigentlich auch quasi das Sauber-Team, so wie ich es verstehe. Ich weiß nicht, die bauen natürlich schon irgendwie so ihr eigenes Auto dann, aber du hast zumindest einen eigenen Einstieg. Jetzt habe ich eine Mischung mir mal angeschaut, wie eigentlich so die erste Saison von so Teams verlaufen. Und Debütteams haben aber bis jetzt eigentlich die meisten, ist es selten, dass neue Motorenvorschriften gewesen sind, als ein Team einsteigt. Diese Kombination habe ich mit Hilfe von ChatGPT nicht so häufig tatsächlich gefunden. Und auch die ganz, ganz großen Erfolge noch selten gesehen. Also wäre natürlich verwunderlich, wenn jetzt auch Cadillac auf einmal Teams wie McLaren, Ferrari und Mercedes schlägt. Gut, wir haben auch schon vor allem bei McLaren gesehen, dass die Saison haben können, wo sie eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Aber so wie sie aktuell in Form sind und aktuell aufgestellt sind, unwahrscheinlicher, würde ich sagen. Aber so richtig erfolgreich waren kaum welche. Wir haben natürlich Red Bull, die damals Jaguar übernommen haben. Die haben so Platz 7 in ihrer ersten Saison 2005. Alpha Tauri, die die Nachfolge von Minardi genommen haben, haben so einen Punkt geholt. Also Toyota, die ja auch, glaube ich, komplett eigenständig eingestiegen sind, als einer der wenigen, haben insgesamt 2 Punkte geholt, 2002. Und dann ist es natürlich immer die Frage, wie man es betrachtet, das Neueinstieg, weil Sauber 93, da sind wir aber auch schon weit, weit weg von der aktuellen Formel 1. Sie sind Vierter geworden, also eigenständiger Neubeginn 93. Was schon, also die Fahrer haben einen 4. Platz geholt und 7. In der Konstrukteurswertung. Also, so gern man was hypt und natürlich auch die neuen Optionen sieht, die Chancen für neue Teams, Matti, würdest du auch sagen, oder stehen eher als, ja, mit Entwicklungspotenzial da, oder?
Ja, er steigt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Cadillac auf einmal wo mitfährt. Und ich glaube auch, dass Audi einen leichteren Einstieg hat als Cadillac, weil einfach was da ist. Und auch mit den neuen Motoren bin ich mega gespannt, ob das... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es leichter für sie wird. Ich meine, es macht wahrscheinlich für sie gar keinen Unterschied, welchen Motor sie einbauen. Das Auto baust sowieso rundherum. Also wahrscheinlich ist es Kupf wie Kart, stoppt sie sich das Auto jetzt bauen mit dem... Hätten sie noch 2 Jahre den alten Motor, wird wurscht sein. I guess.
Natürlich gibt's, ich möchte natürlich nicht vergessen, Braun GP, die 2009 eingestiegen sind und dann ziemlich, ja.
Haben Honda übernommen dann.
Genau, sie sind aus dem Honda-Team hervorgekommen, haben jetzt nicht neu eingestiegen, aber es, zumindest als neues Team. Auch hier war aber auch 2009 und viele, glaube ich, haben auch gab es eine große Aero-Regeländerung und da hat man sich hervorgetan, weil ich glaube, sonst wärst du auch da nicht so erfolgreich gewesen, wie es dann schlussendlich
war. Ja, das war das Jahr, wo Red Bull dann, da haben sie gegen Red Bull gekämpft, das war das erste Jahr, wo Red Bull dann richtig gut war.
Jenson Button Weltmeister sogar geworden. Glaube ich, oder war das dort? 2009,
ja. Ja. Das hat ihm, das hat ganz vielen, also erstmal Ross Brawn hat diesen Wagen ja praktisch gebaut. Das ist auch, oder zumindest ist das auf seinem Mist gewachsen. Ich glaube, er hat den Rennstall übernommen mit Mercedes-Motoren. Und da hat sich dadurch ganz viel aufgetan. Erstmal Jensen eine Karriere bei McLaren ergeben. Und dann ist Mercedes eingestiegen, weil man eben mit dem Mercedes-Motor die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und dann hat Mercedes ein Werksteam daraus gemacht. Also vielen, vielen den Weg geebnet.
Ja, ist auf jeden Fall einer der, würde ich auch sagen, einer der verrückten Geschichten.
Das ist die Erfolgsgeschichte, oder? Eigentlich. Ich meine, Ross Brawn ist ja bekannt mit Jean Todt und Michael Schumacher, eine ganz große Ferrari-Ära geprägt, aber trotzdem, also da ist ein Team, ein Honda-Team übernehmen, aufkaufen um wenig Geld, weil Honda nichts mehr gerissen hat und aussteigen wollte und Weltmeister werden absurd.
Musst dir vorstellen, was der, vor allem danach, nach dieser einen Saison hat er ja seine Anteile verkauft oder wer auch immer diese Anteile hatte an diesem Team, an Mercedes dann abgetreten. Die haben sich ja dann quasi reingekauft. Und du musst dir vorstellen, was das bedeuten würde heutzutage, wo die Formel 1 wahrscheinlich so viel x-faches wert ist, wie damals, was das kosten müsste, wenn du gerade in das Weltmeisterteam dann, in dieses erste Saison-Hype-Weltmeisterteam einsteigen willst. Das könntest du wahrscheinlich so schwer finanzieren. Da müsstest du so viel zahlen. Da musst du wahrscheinlich in den frühen in Verhältnissen, früher war das, wenn du das zum Heute siehst, ein Schnäppchen. Das war für Mercedes ja eigentlich, wenn du überlegst, was das jetzt wert ist, war das eine der besten Entscheidungen wahrscheinlich. Auch wenn es viel Geld reingesteckt
hast. Ja, überleg, wie oft man Weltmeister geworden ist in den paar Jahren jetzt eigentlich, die man jetzt wieder dabei ist. Das war ein Marketingstreich.
Ja, also ich bin gespannt. Also es wäre natürlich traumhaft, irgendwie so eine Geschichte nochmal zu sehen. Sei es jetzt auch mit Audi, sei es jetzt mit Cadillac oder sogar, wenn es jetzt die Gerüchte jetzt auch wieder um ein 12. Team sogar gibt, wo sich wieder wer bewerben will. Solche Geschichten finde ich immer so geil. Und ich glaube, sie werden dadurch, dass ja die Teams so eine Wertsteigerung hatten, haben wir das nicht mehr so oft, dass so Teams wirklich neu kommen. Vor allem so kleine Teams, so sagen Honda steigt aus und Brawn übernimmt oder so. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch haben werden, dass wir so wirkliche solche Teams verlieren und andere einsteigen. Mal schauen, ich weiß nicht, wie lange sie sich halten, solche Neueinsteiger wie Audi und Cadillac, aber ja.
Audi bin ich sehr gespannt, weil der VW-Konzern finanziell jetzt nicht so doll ausschaut gerade.
Das ist die Frage eben, das würde mich auch wundern, wenn die Wertsteigerung der Formel 1 jetzt so weitergeht, ist es natürlich irgendwie so ein Investment, das du hast, so ein Team ist dann was wert und wenn es immer mehr wert ist, dann kannst du auch das Geld reinstecken, weil dann hast parallel immer noch das Asset des Teams und wenn das Interesse an der Formel 1 weiter so wächst, dann werden sie auch weiter dabei bleiben, wie oft wir schon gesagt haben, Haas mit dem Geldproblem etc., aber das hat sich glaube ich alles jetzt erledigt, weil dieses Team einfach so wertvoll ist, dass du da auch Investoren findest, für kleinere Anteile finanzieren kannst, dass du wahrscheinlich auch Kredite nehmen kannst drauf etc. Also da Sponsorenverträge werden natürlich immer lukrativer dadurch. Also ja, es ist eine interessante Zeit, da jetzt einzusteigen, weil wir ziemlich auf einem Hoch sind. Die Frage ist, ob es natürlich auch irgendwann wieder runtergeht. Aber jetzt so mit Cadillac und Audi bin ich gespannt, was für Erfolgsgeschichten da geschrieben werden können und wie lange solche Teams mitmachen, wenn sie zum Beispiel sehr große Probleme haben an so Dauerbrennern wie Ferrari, Mercedes, Red Bull etc. Ranzukommen. Also wie lange ist die Zündschnur dann auch bei, wie du sagst, bei Verantwortlichen, bei Audi, beim Volkswagen-Konzern, die dann, sag ich mal, vielleicht etwas, auch wenn es die Deutschen großes Interesse haben am Motorsport, die aber vielleicht etwas risikoscheuer sind, vor allem bei einer schwierigen Wirtschaftslage. Kann man dann vor deutschen Stakeholdern rechtfertigen, dass man ganz viel Geld in die Formel 1 pumpt?
Naja, apropos Deutschland, was hältst du von einem Deutschland-Grand Prix-Comeback?
Es ist lustig, weil ich natürlich damals, als ich, sagen wir mal so als Kind, wo ich die Formel 1 verfolgt habe, wenn es mein Vater oder so geschaut hat und da jetzt nicht so komplett drinnen war, war das natürlich ein Deutschland-Grand Prix, war ein Standard, da bist du ja sogar auch den bist du ja teilweise vielleicht sogar zwei gefahren, was mich genau erinnert. Und also Hockenheim und Nürburgring. Ich muss aber, ja, ich habe dazu aber jetzt aktuell so keine Beziehung wirklich dazu. Ich frage mich, sind diese Strecken noch, wie schauen die aus mit 22 Formel 1 Autos drauf? Ist das ein unterhaltsames Rennen? Ich bin immer, ja, ich finde die Europarennen eigentlich immer gut. Es ist jetzt natürlich etwas nostalgisch verklärt, weil man muss sagen, sie sind oft auch leider nicht so spannend, weil die Strecken sehr alt sind und nicht ausgelegt sind auf diese breiten Formel 1 Autos. Aber klar, probieren wir es aus, warum nicht? Ich weiß nicht, hast du eine große Beziehung dazu? Ich habe eigentlich keine starke Meinung. Ich meine, ich verstehe, dass sie traditionell wichtig sind für die Formel 1, aber sind sie noch
zeitgemäß? Hockenheim hat mir immer gut gefallen. Also ich war immer ein großer Hockenheim-Fan. Ich habe den auch immer ganz, ganz gut im Kopf.
Aber ist es nicht
Erinnerungen?
Sagen Fans, glaube ich, habe ich das Reden immer mehr vom Nürburgring, oder? Ist das
ja, weil ich weiß nicht, ich fand den Nürburgring, klar, der Nürburgring als Gesamtes, die Nordschleife, wenn diese riesige Schleife hast, verstehe ich das. Nur das ist ja das, was die Formel 1 fährt, ist ja nur dieser Mini-Abschnitt da von dem riesen Nürburgring. Weiß ich nicht, ich fand die Formel 1-Rennen am Hockenheimring immer interessanter. Weiß nicht, ob es da. Weiß nicht, aber ich kann mich noch gut erinnern an die alte Hockenheim-Strecke, die wirklich einfach nur ewig durch den Wald gegangen ist. Und dann haben sie es ja ein bisschen umgebaut. Ich weiß nicht, auch die hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, also ich würde auch den Nürburgring nehmen, um dort wieder zu fahren. Ich weiß nicht, ich finde. Deutschland, du hast eben, gerade wenn Audi einsteigt, hast du ja praktisch zwei Werkteams mit Audi und Mercedes. Das sind ja deutsche Teams dann. Es wird schon dazu passen, dass die auch einen richtigen Heim-Grand Prix haben.
Ja, ich glaube, wenn, dann wird es dann so geben, vielleicht eben in einer Rotation. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Europa-Rennen eher weniger als mehr werden, weil das globale Interesse ja immens ist und die Formel 1 dann natürlich auch Fanbases bedienen und wachsen lassen will, die vielleicht noch nicht so vom Formel-1-Fieber gepackt sind, wie es in Europa jetzt eh schon verbreitet ist.
Ich komme drauf, weil Domenicali hat jetzt in einem Interview gesagt, er hätte gern Deutschland Grand Prix.
Ja, ich glaube, wenn es nach dem geht, hätte er gern 365 Grand Prix im Jahr.
Klar, also, klar. Aber da hat er jetzt nämlich gesagt, das liegt gar nicht so am Geld jetzt. Da kann man sich sicher einigen, weil Deutschland hat zuletzt immer gesagt, dass die Grand Prix einfach zu teuer sind.
Für die Veranstalter, ich glaube, es findet sich
hier auch schwierig an Veranstalter. Genau. Ja. Und jetzt hat er gesagt, naja, über das Geld kann man dann reden. Es ist nur noch keiner auf ihn zugekommen, aber ich weiß nicht. Ich fände es super, wenn er wieder stattfindet, aber das muss halt für alle dann ideal sein. Es hilft uns nicht, dass der einmal wieder stattfindet und dann findet er wieder 20 Jahre nicht statt. Das ist ja auch... Ja. Hat auch keinen Sinn.
Ich glaube, dass halt die Veranstalter, also so Formel-1-Rennen funktionieren so, dass es ja schon jemanden gibt, der diesen Grand Prix dann veranstaltet. Aktuell wirkt es jetzt nicht so, als würden die, ich weiß auch nicht, wem der Hockenheimring gehört, wem der Nürburgring gehört, ob das eine irgendwie in öffentlicher Hand ist oder ob das Privatbesitz ist und wer da dann das Interesse hat, das überhaupt zu veranstalten. So ein Event gehört ja organisiert, da musst du ja hast ja Auflagen, Lokale, was auch immer. Du musst die Infrastruktur haben, dass du so viele Fans da hinholst.
Ja, im Nürburgring geht das sicher, also, weil da findet ja auch die DTM und alles. Und
ja, aber ich meine, da reden wir ja von einem anderen,
Klasse
an schon, Zuschauern. Also da sind
das weiß ich nicht, bei den 24-Stunden-Rennen, die sind schon vollgepackt. Ich glaube aber, es ist eher tatsächlich das Antrittsgeld. Ich glaube, dass die Formel 1 einfach schweineteuer ist und dass
du musst das gegenfinanzieren,
die Hypercar-Serie einfach wesentlich günstiger ist, dass du sagst, naja, du trägst da einfach jetzt das Rennen bei uns aus. Und dass das einfach ein Veranstalter dann halt, ich nenne jetzt Zahlen, weil ich absolut keine Ahnung habe. Ich glaube, dass die Hypercar-Serie vielleicht für den Veranstalter, weiß ich nicht, 3 Millionen kostet und die Formel 1 30. Also ich glaube eher, dass es in so einem Verhältnis, wo du dann sagst, hey, okay, dann fahrt halt die DTM oder sonst irgendwer bei uns oder die MotoGP, weil um die 30 Millionen, von die die Formel 1 haben will, können wir 10 Serien austragen. Und dann sage ich, verstehe ich, dass sich's nicht rentiert.
Ja, es muss sich halt, ja, muss halt auch den Fans, müssen Ticketpreise höher sein und muss halt wissen, was ist die Bereitschaft. Ich meine, wir sehen es jetzt, es sind eh alle Rennen ausverkauft, also auch für einen Reisenden ist es. Also es wird schon seine Gründe haben. Und ich weiß auch nicht, Deutschland wahrscheinlich auch bekannt für strenge Auflagen, wo du sagst, okay, wir müssen ein gewisses, du hast ein Kostenfundament, das du allein schon stemmen musst, nur weil du etwas veranstaltest in dieser, ja, Größe, mit diesen Umweltauflagen, was auch immer es alles ergibt.
Ja, und die Deutsche Bahn ist ja nicht mehr so pünktlich.
Keiner ist pünktlich zum Rennstart dort. Ja, Deutschland Grand Prix, auch Portimao hat jetzt wieder ein Politiker ins Gespräch gebracht in Portugal, ob das nicht 27 wieder im Rennkalender stehen könnte.
Ich hätte auch gern Mugello, wenn wir schon dabei sind.
Ja, also Matti, du kannst das alles auf eine Liste schreiben. Ich werde es weiterleiten an.
Ja, super. Ich mache eine Liste von Rennen, die ich gern dabei hätte. Portimao stört mich auch nicht. Ja, kriegen wir schon was Gutes hin, glaube ich. Vielleicht müssen wir ein paar streichen. Oder wir machen einfach. Oder ich stocke auf 30. Kannst du aussuchen, wie du willst.
Ach, 30 weiß ich jetzt nicht. Aber Wunschdenken groß sein. Ich glaube, allzu vielen. Alte Strecken, die wiederkehren, werden wir in Zukunft nicht mehr sehen. Ich glaube, wir haben, wenn, dann eher vielleicht neue oder sehr stark überarbeitete Strecken. So auch in Gegenden vielleicht, wo bis jetzt noch nichts war. Aber ja, das wird sich alles noch zeigen und da wird dann auch eben dieses vermeintliche Cadillac-Duo fahren in den nächsten Jahren. Newstechnisch sonst hat sich nicht viel getan, aber Matti, wir haben natürlich immer so noch einen Blick auf weniger wichtige News, die vielleicht untergehen, also wo wir vielleicht ein bisschen einen Blick ins Private werfen, zwar bei Social Media.
Ja, es hat sich auch die Woche nicht allzu viel getan. Ein paar Fahrer sind jetzt noch auf Urlaub, beziehungsweise fangen sie im Urlaub an, wieder zu trainieren. Da gibt es ganz tolle Fotos von George, wie er sich am Laufband komplett in Adidas Ausrüstung da präsentiert. Ist sicher auch ein netter Werbegag. Lewis hat seit langem auch wieder Fotos vom Trainieren gepostet und auch wieder von Roscoe. Also ich weiß nicht, Lewis in letzter Zeit postet er viel von Roscoe. Ich weiß nicht, ist das ein Hund? Ist jetzt auch schon, weiß nicht, 12 oder so. Und ich glaube, dass das für so eine Dogge schon relativ alt ist. Ich wünsche ihm viel Gesundheit, aber nicht, dass er da jetzt vielleicht schon irgendwie kränkelt oder so.
Also wir haben auf jeden Fall wieder sehr viele Thirst Traps, gell? Also das sind jetzt wieder oben ohne Action, Ende nie. Sehe ich schon, beim Lewis geht schon los.
Dann haben wir Pierre, hat diesmal auch wieder Fotos gepostet. Wahrscheinlich noch der interessanteste Post von allen. Poolfotos mit der Freundin, mit seinem Hund, dann beim Mario Kart spielen, beim FIFA spielen, also alles, was dazugehört. Pierre lebt auch, fühle ich irgendwie, den Urlaub, oder? Mit Freunden, also gemeinsam so FIFA spielen, Mario Kart, das ist auch nichts, was wir nie gemacht hätten.
Das stimmt.
Also, das ist schon okay. Colapinto bin ich jetzt drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob das neu entfachtes Interesse ist, aber ist jetzt auch Radfahren.
Ja. Naja, das ist, ich glaube, das ist auch oft in Verbindung immer so, du hast natürlich auch durch das Formel-1-Kreis sind die Interessen dann
ähnlich.
Verbreiten sich dann, ja, und du kannst natürlich auch immer nur ein begrenzten Maß andere Sportarten ja machen, weil du ja nicht alles machen darfst, meines Wissens
nach. Ja, aber mich wundert, dass Jetski erlaubt ist, weil er ist offensichtlich Jetski gefahren.
Ich glaube, das ist so eine Grauzone. Das steht vielleicht nicht so exklusiv im Vertrag drinnen.
Ja gut, Valtteri macht im Moment einfach, gerade in dieser freien Zeit, er ist einfach wieder bei einem Gravel-Rennen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich jetzt Valtteri zugeschaut habe und für Social Media vorbereitet habe, ist einfach bei irgendeinem anderen neuen Gravel-Bike-Rennen. Der lebt es auch. Also ich bin mir sicher,
dass der wirklich so viel Zeit da reinsteckt.
Ja, also da bin ich mir sicher, wenn das die Formel-1-Karriere vorbei ist, dann, ich meine, er hat ja eigentlich schon praktisch eine zweite Rennkarriere. Ich meine, der ist bei so vielen Radrennen jetzt dabei, der nutzt ja wirklich jede freie Sekunde und ist Radfahren gut. Manchmal auch wegen seiner Freundin.
Ich schätze, daher kommt es viel, also dieses
Mensa. Ja, sicher. Aber
wenn es schon Zeit, dann kannst du wenigstens Zeit mit deinem Partner verbringen.
Es ist eh gut, ja, wenn ihnen das beiden Spaß macht, super, aber Herr Valtteri wirklich, wirklich da ganz hart dabei. Gut, hier zwei habe ich noch. Bortoleto ist Kartfahren in Brasilien. Ist auch zum ersten Mal, dass er eher was anderes das ist, postet.
Das ist die Fernando Alonso-Schule der Social Media. Du hast 3 Wochen frei, ab ins Kart, mein Bub.
Ja, von Bortoleto sieht man sonst sehr, überhaupt, also das Social Media ist sehr, sehr professionell. Da ist entweder Werbung drauf oder von sauber. Da ist nichts Persönliches drauf.
Das ist der Start. Ich glaube, das ist wie bei Yuki am Anfang gewesen. Das ist so, wenn sobald er dann irgendwie so seinen zweiten, dritten Vertrag hat, dann, ich glaube, dann bringt er auch ein bisschen Personality rein.
Ich hoff's. Weil dann so ist sein Insta, das ist nicht spannend, sein Insta.
Ja, aber ich glaube, das war wie am Anfang bei Yuki, der dann auch ein bisschen mehr, vielleicht weißt du, wenn du länger dabei bist, dann hast du vielleicht auch Leute, unterstelle ich jetzt, dass du dann vielleicht ein bisschen eine eigene Brand aufbaust. Jetzt geht es erstmal darum, dass du in der Formel 1 fix bleibst und da jetzt erstmal muss darauf kein Fokus gelegt werden, aber sobald du einmal, sag ich mal, weißt, okay, jetzt bin ich mal vielleicht sogar ein paar Jahre drinnen, dann kannst du anfangen, so ein bisschen Personality reinzubringen, eine persönliche Brand reinzubringen. Ich glaube, dann könnte das interessant werden, aber am Anfang.
Und diesmal hat sogar Max sehr persönliche Fotos gepostet. Einmal mit seiner Tochter, dann gut mit Kelly und dann, wie heißt das, wo dieses elektrische Surfbrett da...
Ja, das haben es auch alle gemacht, gell? Ich meine, gut, alle haben Yachturlaub, ich glaube fast...
Ja, ja, es hat jeder war auf der Yacht. Aber der Max hat zumindest, der ist der Erste, den ich jetzt wirklich sehe, der eine Schutzweste, also und einen Helm trägt.
Ja.
Ja.
Ja, weißt, das muss ein Vorbild sein, weißt, wenn er da mit
ist einfach, aber ich finde, gerade die Fotos mit Kelly und ihrer Tochter, wie heißt sie, Penelope oder so, ja. Und jetzt eben mit seiner Tochter, sind gerade für dieses Max-Profil auf Instagram super persönlich.
Ja, das stimmt.
Das war's. Das war Social Media. Also, ja, gut, ist auch, das ist du merkst, es ist noch Sommer. Die Woche ist noch Sommerpause. Es geht erst nächste Woche wieder los.
Ja. Das stimmt. Ist ja auch nicht viel. Ein paar Urlaubseinblicke auf jeden Fall. Und dass der Yachturlaub anscheinend der Go-To-Urlaub ist, wenn du ein paar Millionen...
Wenn du reich bist. Die, genau. Ja. Wenn du reich bist, in Monaco lebst,
dann scheint sich das sich zu lohnen. Anschauen,
ja.
Das scheint sich zu lohnen.
Aber wir werden auch gut reich. Ich glaube, wir dehnen es auch gut aus.
Wir werden gute Reiche, ja. Das glaube ich auch. Na, weißt du, Lotto gespielt, also...
Ich drücke die Daumen.
Wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich schon auf der Yacht. Einmal und dann ist das Geld weg.
Ja, nicht kaufen, die Yacht. Anfängerfehler. Das erhalten, wir wollen sie nicht erhalten.
Instructions unclear. Habe schon 2 bestellt. 2 Sunreefs.
War gemeinsam mit Nico Rosberg. Urlaub machen, schön.
Das musst du dann nämlich auch, wenn du so eine Yacht kaufst. Du musst dann mit Nico eine Woche fahren. Du musst ihn einladen eine Woche. Ja gut, und das war's mit Social Media und jetzt noch der
Tipp,
aber davor noch der bekannte Hinweis, damit ihr schön dranbleibt, bevor ihr unsere Tipps hört. Habt ihr Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr euch natürlich bei uns melden. overtakeof1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse, lasst gerne Feedback da. Auch vorbeischauen auf Instagram, wo dann dieser Tipp dann auch nochmal am Rennsonntag veröffentlicht wird, @overtake_df1podcast, und folgt uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lasst Bewertungen da. Freuen uns sehr, auch Kommentare auf Spotify lesen wir. Und ja, dann mit jetzt aber. Jetzt können wir in die Tipps reingehen. Der große Preis der Niederlande 2025, Heimrennen für Max Verstappen, das lange natürlich eine Bank für den Holländer war, die dominante Red Bull-Ära dort auf den Asphalt gebracht hat. Wird's auch dieses Wochenende was mit dem Podium für den Weltmeister?
Nein, ich gehe jetzt. Unter Anführungsstrichen klassisch, jetzt gilt kein Risiko mehr eingegangen. Ich sag Oscar Lando und dann auf Platz 3 Charles.
Oscar Lando Charles, ja, hat man bei Ferrari also herausgefunden, wie man ein Rennen gewinnt, ohne dass das Auto am Schluss illegal ist. also nicht gewinnt, aber zumindest aufs Podium fährt. Ja, Charles ist nicht schlecht. Charles ist ein guter Tipp, meiner Meinung nach. Mercedes, glaube ich, muss hoffen auf einen Ausrutscher bei den anderen Teams, um aufs Podium zu kommen. Die Max-Performance, ja, die war halt einfach nicht überzeugend. Also Max seine schon, die Auto-Performance war nicht überzeugend in den letzten Rennen. Wann ist denn das letzte Podium überhaupt gewesen vom Max in Kanada? Kanada ist ja Zweiter geworden.
Zweiter, ja. Das ist auch schon lang her.
Das ist schon lang her. Ist er jetzt überhaupt in Europa dieses Jahr schon auf dem Podium gestanden?
Nein.
Gewonnen hat er in Monza.
Welches?
Monza oder Imola?
Imola. Ich glaube, Imola. Monza kommt erst.
Achso, ja, dann Imola hat er gewonnen. Das einzige Podium in Europa war das dann also dieses Jahr. Heimcompris schon. Also ich tue so, als würde ich jetzt überlegen, wie das Podium ausschaut. Ich tippe natürlich Oscar Lando als Erster und Zweiter. Dritter. Komm, ich sag Max. Vielleicht gibt es eine Oizal bei Red Bull, die noch irgendwie, ich glaube, ein gutes Qualifying-Ergebnis traue ich ihm auf jeden Fall zu in Sandford, wo er ja doch immer wieder starke Performances abgeliefert hat. Ja, dann gebe ich ihm einen dritten Platz, dem Max. Ich weiß nicht, wie oft ich das dieses Jahr schon getippt habe jetzt, aber es war oft. So viel Zeit verraten. Guti, dann freut es mich zu verkünden, dass wir in einer Woche wieder eine Rennanalyse haben. Also nächsten Dienstag dann nach dem Großen Preis der Niederlande hören wir uns wieder, hoffentlich. Und da besprechen wir dann das Endergebnis. Natürlich das Großen Preis von den Niederlanden, hoffentlich auf einen spannenden Grand Prix, auf eine spannende Rückkehr in die ja, fast zweite Hälfte der Saison und hoffen wir, dass es spannend wird an der Spitze. Wir freuen uns, euch dann wieder zu begrüßen nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.